Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den Andreas. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, du bist gut ausgeschlafen. Hast deinen Kaffee parat?
Ich habe mir jetzt ausnahmsweise mal ein Glas Wasser dazu geholt, weil ich hatte heute Morgen schon zwei Tassen Kaffee, weil ich einfach nicht wach werde. Es ist tatsächlich morgens, allerdings samstags, also mittags rum, aber ihr kennt das, ne? Freitags ein bisschen zu lange gezockt oder im Kino gewesen oder auf einer Party und wir hängen hier jetzt gerade so ein bisschen durch.
Ja, also für Wochenendverhältnisse ist auf jeden Fall morgens, das kann man schon so sagen.
Genau, also deswegen ist es auch diesmal tatsächlich in St. Moin, aber wir haben ein Thema, für das es sich lohnt aufzustehen, früh in Anführungsstrichen aufzustehen, und zwar reden wir heute über Muramasa, wenn ich das richtig ausspreche. Da ist nämlich jüngst eine neue Version für die PS Vita erschienen und ja, ich dachte, schnappe ich mir doch mal direkt den Japan-Experten Andreas.
Oh, den Japan-Experten. Seit wann bin ich das denn geworden? Jetzt fühle ich mich aber geehrt.
Jetzt mal im Ernst. Also, wenn mal ich dich einlade, dann rede ich mit dir nur über coole Spiele. Also, Spiele aus Japan.
Ja, aber da kommen auch aktuell so geile Perlen her. Also, ich bin ja immer noch so saugespannt auf Killer is Dead, was ja auch demnächst ins Haus steht.
Ja, das stimmt. Das kommt Ende des Monats, am 27. kommt das raus. Da bin ich super gespannt. Da habe ich ja auch so gute Sachen schon drüber gehört. Es gibt ja einige Leute, die das schon getestet haben. Und die sagen, das ist das erste Spiel seit Killer 7, wo das Spiel auch mal wieder gut ist.
Also, was mich sehr freut, weil ich halte Killer 7 immer noch hoch und sage immer noch, das ist so das ultimative Ding gewesen, was er rausgebracht hat. Vieles war auch danach geil, aber es hat nicht mehr diese Brillanz für mich erreicht.
Das stimmt, ja. Und das scheint jetzt wirklich so daran anzuschließen. Aber dazu später mehr. Vielleicht lade ich dich dazu ein. Also, das ist schon mal so ein kleiner Teaser für die Zukunft. Und auch tausend andere Sachen. Also momentan kommen ja auch, ich glaube, Tales of Celia ist in Europa auch jetzt rausgekommen. Wir hatten Time and Eternity, hatten wir schon besprochen bei Inside Moin. Das ist jetzt auch kürzlich erschienen. Und sind wirklich viel, also für Leute, die sehr gerne Spiele aus Japan spielen, oder diesen typisch japanischen Touch irgendwie benötigen, die werden momentan wirklich sehr glücklich. Also da gibt es echt eine Menge Spiele. Und der neue Release von Muramasa freut mich besonders, weil das ist ein etwas älteres Spiel von Vanillaware. Die bringen jetzt im Oktober Giddy Crown raus. Das ist in den USA, ist das glaube ich schon raus, oder?
Ist schon raus, habe ich mir auch bestellt, aber aufgrund dessen von USA bis hierhin dauert das natürlich ein klein bisschen, muss ich mich noch ein bisschen gedulden, aber ich kann es dann demnächst endlich in die Vita einlegen. Ich habe es mir für die PS Vita entsprechend bestellt, cool. Gibt es aber auch für die PS3.
Ja, ich würd mir wahrscheinlich dann zum Europa-Release die PS3-Version zulegen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also das Spiel wird ja momentan heiß diskutiert aufgrund der überzeichneten Darstellung, aber ich würde es gerne selber spielen, bevor ich mir da eine Meinung zu bilde. Und aber Vanillaware hatte jetzt nicht mit jedem Spiel eine Kontroverse vom Zaun gebrochen, sondern eigentlich eher richtig knuffige Spiele gemacht in der Vergangenheit, oder?
Ja, sie haben ja wirklich es geschafft, so einen ultra hübschen, schönen 2D-Stil zu finden. Es sieht einfach immer wieder fantastisch aus. Man hat wunderschöne Gemälde praktisch schon im Hintergrund, aber jetzt nicht wirklich jetzt starre Bilder, sondern auch Bewegung auch im Hintergrund und auch die Animationen der Figuren. Einfach wunderschön. Also kann man sich nicht dran satt sehen. Es ist einfach fantastisch. Und du hast ja schon gesagt, man kennt sie ja schon von Spielen wie zum Beispiel Odin Sphere, was auf der PS2 rausgekommen ist, was man auch zumindest im US-PSN-Store sich laden kann für PS3. Sieht sehr geil aus, macht Spaß. Ich habe es bei einem Kumpel gesehen, ist ein super Spiel. Auf der PSP haben sie noch ein Spiel rausgebracht, Grand Knight History. Leider bis jetzt nur in Japan erhältlich. Keine Ahnung, ob es dann irgendwann nochmal rübergeschifft wird. Wäre wünschenswert, weil PSP-Spiele kann man ja auch problemlos auf der Vita spielen. Also wäre nett, wenn sie es dann noch rüberbringen würden. Ja, und jetzt die Rede von Muramasa, ursprünglich auf der Wii rausgekommen und jetzt mit Muramasa Rebirth dann auch den Weg gefunden auf die Vita.
Ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich die Vita-Version, die Rebirth-Fassung, über die wir heute sprechen, nicht gespielt habe. Was ein übles Geständnis für den Podcaster ist, aber ich habe mir versichern lassen, dass die Rebirth-Version sich eigentlich inhaltlich überhaupt gar nicht von der Wii-Fassung unterscheidet.
Das ist absolut richtig. Es ist fast, möchte man sagen, wirklich eine 1:1-Kopie. ein bisschen was hat man schon gemacht. Man hat an der Übersetzung nochmal gearbeitet. Man hat da, sage ich mal, ein bisschen besser ausgearbeitet, wie die Charaktere ticken, ein bisschen an der Wortwahl gearbeitet und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal nett. Wenn man das natürlich jetzt auf der Wii schon hat oder da gespielt hat, muss man sich sehr überlegen, ob man dann das Geld da nochmal in die Hand nimmt dafür. Es wurde noch ein bisschen was an Bonus-Content angekündigt, aber leider soll das irgendwann als DLC nachkommen. Das liegt also entsprechend noch nicht dabei. Da wurde von 4 neuen Charakteren und 4 neuen kleinen Storylines gesprochen. Keine Ahnung, wann das kommen wird und zu welchem Preis. Aber aktuell, wenn man sich das jetzt so im Handel kauft oder runterladet, dann hat man wirklich eigentlich das Wii-Spiel mit neuer Übersetzung. Aber im Prinzip ist es das Wii-Spiel.
Was jetzt aber gar nicht so negativ klingen soll, wie es vielleicht
auf dem Bedarf. Absolut nicht.
Nee, also das Wii-Spiel ist absolut fantastisch. Also eigentlich ist jedes Spiel von Wind Waker bisher sehr, sehr geil gewesen. Ich habe früher auf der PlayStation, also früher ist gut, das kam ja erst 2007 oder so raus, das ist jetzt gerade mal 6-7 Jahre her. Früher klingt so wie vor 20 Jahren oder so. Aber die Grimgrimoire fand ich schon fantastisch. Das war so ein Strategiespiel und Odin Sphere hat mich richtig umgehauen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war, und die beiden sind sich sehr ähnlich. Also Odin Sphere war so ein Rollenspiel mit so einem leichten Action-Einschlag und so einem Magiesystem drin. Und Muramasa geht so ein bisschen stärker auf so eine Hack-and-Slay-Schiene. Hat aber trotzdem immer noch die Rollenspielelemente so intus. Die sind jetzt nicht so super komplex, also super kompliziert, dass du da ganz, ganz viel customizen kannst, sondern es ist eher so ein Freischaltsystem, wie man es eigentlich aus modernen Actionspielen kennt. Aber du wirst trotzdem nach Schwertstärke und solchen Dingen irgendwie bewertet. Und die Mischung funktioniert. Und ich kann mir fast vorstellen, dass es mobil auch perfekt geeignet ist.
Absolut. Also das sieht erstmal fantastisch aus auf dem Bildschirm der Vita. Und steuerungstechnisch funktioniert auch alles wunderbar. Eine Sache hat mich nur dann doch ein bisschen gestört.
Welche?
Und zwar, wenn du jetzt mit einem Charakter sprechen möchtest, kannst du entweder Quadrat oder die X-Taste drücken. X ist aber auch gleichzeitig die Springen-Taste. Und wenn du vor einem Charakter stehst, sagt dir das Spiel, du sollst X zum Sprechen drücken. Aber Quadrat funktioniert auch und sollte man dann auch machen. Weil wenn du X dann zum Sprechen drückst, hast du dann... jetzt habe ich das vom Aufbau her etwas ungünstig gemacht. Die Sache ist nämlich, es kommt halt auch mal vor, dass die Charaktere so angeordnet sind, dass sie dummerweise dastehen, zum Beispiel das kleine Äffchen, was einen zu den heißen Quellen begleitet, dass du von diesem Ast, wo es gerade drauf sitzt, nochmal hochspringen kannst und dort Seelen sammeln kannst. Seelen ist eine wichtige Währung, um die ganzen Schwerter, die es im Spiel gibt, also die Waffen, zu schmieden. Und du willst dann hochspringen, hast aber das Problem, dass die Springen-Taste die Sprechen-Taste ist und du sprichst dann die ganze Zeit dieses Äffchen an, während du eigentlich an diesem Ast hochspringen möchtest. Das ist halt etwas ungünstig. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, man hätte gesagt, Quadrat, also die Schlagtaste, ist dann einfach Sprechen und dann X ist wirklich reinspringen. Weil solange du nicht in einem Kampf drin bist, kannst du ja eh nicht schlagen. Also das Schwert wird ja wirklich nur gezogen, wenn dann auch Gegner auftauchen auf dem Bildschirm.
Ja, das stimmt. Ist dir, also zum ersten Mal Muramasa gespielt hast, ne? Vielleicht auch damals auf der Wii, ist dir das auch am Anfang ziemlich schwer gefallen, in dieses Spiel reinzukommen erstmal, also die Struktur zu verstehen?
Es geht. Also ich würde mal sagen, das grundlegende Spiel ist ja jetzt nicht schwer. Du hast einen 2D-Bildschirm und du kannst nach links oder rechts laufen und bewegst dich dann nach und nach dadurch. Und zumindest am Anfang hast du ja eine relativ klare Storyführung, dass dann auch immer so ein rotes Fähnchen gesetzt wird, wo du hinlaufen musst. Und da hast du auch eigentlich eine ganz schöne Karte, dass du die Orientierung auch nicht verlierst. Und das Einzige, deswegen, man sollte das Tutorial auf jeden Fall machen, dass man halt in die Steuerung reinkommt. Auf der Wii fand ich das halt, ich weiß nicht, eigentlich hast du nur eine Taste zum Schlagen, aber je nachdem, wie du den Stick bewegst und ob du dann die Schlagtaste gedrückt hältst oder nur kurz antippst, macht er immer wieder andere Moves und das sollte man schon verinnerlichen, wie das vom Kämpfen her funktioniert, das ist schon wichtig. Aber wenn man das dann einmal drin hat, ist das grundsätzliche Spiel eigentlich nicht schwer.
Das stimmt, also ich hatte so, ich war am Anfang ein klein wenig verwirrt, muss ich sagen, obwohl ich sehr viele verwirrende Spiele spiele. Killer 7 lässt grüßen. Aber bei Killer 7 ist es halt schon so, dass die Verwirrung Programm ist. Bei Muramasa hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, in diese Geschichte reinzukommen, weil man wird ja wirklich reingeschmissen. Man weiß nicht so wirklich, wer welche Figur ist. Und dann gibt es am Anfang ja noch, es gibt ja zwei Szenarien. Du kannst ja einmal eine Dame und dann noch so einen Jungen spielen. Man wird wirklich so ins Geschehen reingeschmissen. Und dieses Spiel, wenn man jetzt überhaupt nicht Japan-affin ist, also wenn man nicht mal den blassesten Schimmer von irgendwelchen Dämonenkreaturen, Legenden und Mythen und so weiter hat und von Folklore, dann kann es sein, dass es einen so ein bisschen überrumpelt, weil dann kommen immer so Begriffe wie Dämon XY oder dieser Augapfel und dies und das und dann passieren so Sachen, dass du mit Geistern sprichst und das ist was völlig Selbstverständliches, in der nächsten Szene dann aber mit gegen Geister kämpfst und so. Also da gut und böse auseinanderzuhalten und so.
Ja, schon allein diese Dame, dieser Fuchsgeist, der einen begleitet, schon alleine das ist auch in der japanischen Kultur fest verwurzelt und kann man sich auch alles dann anlesen und nochmal nachlesen. Sollte man vielleicht sogar auch, damit das Ganze wirklich sein volles Potenzial entfalten kann, weil sonst ist es einfach nur erstmal verwirrend.
Genau, das meine ich. Also ich fand das cool und ich habe einige Sachen dann auch nachgelesen, aber ich glaube, wenn man sich null dafür interessiert, dann ist es verwirrend.
Man sollte definitiv Japan-affin sein, das muss man schon ein bisschen mitbringen. Ich bin es, von daher hatte ich da jetzt nicht das Problem. Ich finde es super spannend und lese mir dann auch gern diesbezüglich dann nochmal Dinge nach, wenn ich irgendwo etwas nicht weiß. Auch alleine die Geschichte um Muramasa und diesen Schwertschmied und die verfluchten Schwerter, das sind ja auch alles Themen, die man kennt, wenn man so ein bisschen Japan-affin ist und sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und das findet man alles in dem Spiel wieder, auch die ganzen alten Legenden und was man sich so erzählt hat. Und das ist schon sehr geil gemacht.
Ja, und das versprüht ja auch so wirklich diesen Charme. Also wenn man sich diese Details anguckt, dann merkst du auch wirklich, dass da fein gearbeitet worden ist. Ne? Also es sind nicht einfach nur, es gibt ja Spiele, die einfach so Elemente nehmen und dann so was ganz Eigenes daraus machen und sich nicht für den Rest interessieren. So sagen wir mal God of War, wo die griechischen Mythen so, also mehr so eine Anlehnung sind. Ne? Aber es hat mit Odysseus und so eigentlich nicht viel zu tun. Oder mit anderen Helden sagen. Also es war die Heldenreise und so weiter, aber irgendwie
da hat man sich ja meistens einfach nur bei dem bedient, was jetzt irgendwie interessant ist. Wir brauchen jetzt ein cooles Monster oder sowas. Gibt denn da die Mythologie her? Aber hier passt das einfach alles. Es wirkt wirklich auch aus einem Guss. Es ist sehr, sehr schön gemacht.
Auch die Rollenverteilung eben, ne? Also dass ich bei God of War immer kritisieren muss, ist, dass dann halt die Rollen zum Beispiel auch so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Oder zum Beispiel bei Dantes Inferno war das auch so. Da sind sie halt eher danach gegangen, was sieht cool aus? Was könnte man jetzt cool in den Level einbauen? Aber ob das jetzt irgendeinen Bezug zu dieser Originalvorlage hat irgendwie und ob das irgendwie Sinn macht, das hat die Leute jetzt eher weniger interessiert. Und bei Muramasa hast du schon den Eindruck, da ist das so, dass das Spiel aber nicht sagt so, ey, wir haben jetzt diesen jenen Charakter da drin, weil wir das cool gestalten können. Gut sehen die natürlich alle aus, aber sie machen auch innerhalb der Geschichte Sinn. Das heißt, wenn du dich ein bisschen weiterliest in die Legenden und so rein, dann siehst du auch die Bezüge zur Realität. Das heißt, die haben es einfach nur übersetzt in die Art Design, aber im Grunde genommen ist es halt wirklich 1:1 die Legende und das ist eigentlich ganz cool. Also es hat noch so einen netten Lerneffekt nebenbei, wenn du dich dafür interessierst.
Und das auf jeden Fall. Und das muss man wirklich denen hoch anrechnen, dass sie da diese Detailverliebtheit hatten. Ich meine, alleine schon die Tatsache, Energie auffrischen, kann man ja zum Beispiel machen, indem man Sachen isst. Mhm. Und das Essen kannst du zubereiten. Du kannst wirklich Rezepte finden und Sachen kochen. Und du kannst manche Dinge kochen, die du auch wirklich in die Tasche stecken kannst, um sie später zu verzehren. Manche musst du dann halt direkt aus dem Topf verzehren. Und das wird auch mit einer wunderbaren Animation dann gezeigt, wie du nach und nach das Zeug nicht reinstopfst. Und das sind auch ja alles traditionelle Gerichte, die dir ja auch da zeigen. Und das ist allein schon das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Ich habe da Berge an Reis mittlerweile schon in mich reingeschaufelt und Nudeln und sonstiges. Es ist einfach herrlich.
Das ist total cool. Also vor allen Dingen in Asien hat ja Essen und die Esskultur ja auch einen etwas, also deutlich anderen Stellenwert als in westlichen Gefilden. Und das zeigt dieses Spiel auch nochmal. Also es ist mir in anderen japanischen Spielen vor allen Dingen auch schon aufgefallen. Zum Beispiel Okami, da gibt es ja diese Szenen, wo du dich als Wolf einfach hinsetzen kannst und zusiehst, wie die Tiere essen. Es gibt auch andere japanische Spiele, wo das Sitzen am Tisch dann halt auch deutlicher gezeigt wird. Also die Japaner und auch generell in anderen asiatischen Ländern wird halt sehr Wert darauf gelegt, dass man gemeinsam in der Familie isst, dass das Essen jetzt auch nicht so auf großen Tellern irgendwie ausgebreitet wird, sondern dass es eher so kleine Häppchen sind. Das ist halt was Geselliges. Das ist halt wirklich wie so ein familiäres Ritual. Und Essen hat auch was mit Erholung zu tun und mit in sich gehen und mit Entspannung. Und das wird im Muramasa auch sehr schön gezeigt, weil wenn du da in so ein Restaurant gehst und suchst dir ein Gericht aus, musst du ja selber essen, indem du die Taste halt drückst. Ne?
Du musst es läuft nicht einfach nur die Animation ab, sondern du musst auch die ganze Zeit immer wieder auf die Taste drücken, um das dann halt zu verspeisen.
Und du regenerierst
dadurch. Sehr schön gemacht.
Genau, und das ist richtig cool. Und du hast auch wirklich so eine kleine Anzeige, so eine Sättigungsanzeige heißt die. Und die zeigt halt an, wie satt dein Charakter ist, weil also das körperliche Wohlbefinden hängt halt unmittelbar mit dem Essen zusammen, natürlich, aber es wird hier in diesem Spiel halt ganz, ganz besonders gezeigt, irgendwie so.
Und ja, die Alternative der Erholung ist ja dann auch noch drin, und zwar die heißen Quellen, wie ich eben ja schon mal kurz erwähnt hatte, da gibt es so kleine Äffchen in der Welt, die zeigen einen den Weg dann zu heißen Quellen, was auch ganz cool ist, je nachdem, ob man Kisuki oder Momohime spielt, die treffen sich auch gelegentlich in den heißen Quellen, was auch ganz nett ist, also die beiden spielen oder bewegen sich ja prinzipiell wirklich durch die gleiche Welt und sind auch storymäßig verknüpft, aber da mache ich jetzt keine Spoiler, rede da aber nicht über Details, das müsst ihr selbst herausfinden. Aber die treffen sich dementsprechend dann halt auch in den heißen Quellen, führen auch mal gelegentlich so kleine Gespräche, und das ist alles so wirklich liebevoll gemacht. Und man kann eigentlich für den Gameplay-Aspekt, es reicht aus, kurz reinzugehen, direkt wieder raus, dann bist du aufgefrischt. Du musst dich da nicht lange drin aufhalten. Aber es ist so liebevoll gemacht, dass ich wirklich gerne mit dem Charakter richtig reingehe in die heiße Quelle, manchmal sogar noch die Duckentasten drücke, um richtig runterzugehen. Mhm. Was eigentlich Schwachsinn ist jetzt vom Spiel her. Ich müsste es nicht machen, aber ich mach's trotzdem. Also es ist...
Stimmt. Aber wir haben noch gar nicht über das Kampfsystem und so gesprochen, weil im Kern ist Muramasa ja doch ein Brawler. Und ich kenne jetzt, wie gesagt, nur die Wii-Version, und ich habe die damals mit der Fernbedienung und dem Nunchuck gespielt. Ich sitze meistens auf der Couch mit dem im Schneidersitz und lege beide Elemente jeweils auf ein Knie. Finde ich ja sehr entspannt und konnte Muramasa richtig cool spielen. Also man muss jetzt nicht diese Bewegungsgesten und so irgendwie einsetzen, darauf verzichtet das Spiel komplett, sondern man kann es halt auch im Prinzip auch mit einem Pad spielen und so. Und ich fand die Steuerung sehr intuitiv und eingängig. Und ich habe schon absichtlich auf schwer gestellt. Man kann sich ja am Anfang aussuchen, ob man leicht oder schwierig spielen möchte. Und auf schwer macht das richtig Spaß zu blocken und diesen Rhythmus zu finden, Gegner zu besiegen. Wie waren denn da so deine Erfahrungen mit dem Kampfsystem?
Ich muss erst mal sagen, ich habe es tatsächlich auch zu Anfang auf jeden Fall auf schwer gespielt. Ich habe irgendwann später dann wieder den Schwierigkeitsgrad zurückgestellt, weil es zum Ende hin dann doch ziemlich heftig wird mitunter. Also je nach Gegnertyp, es gibt natürlich verschiedene Gegnertypen und es gibt einige, die haben mich wirklich zur Weißglut getrieben. Aber ich meine, ich hätte es auch schon mal erwähnt, es gibt ja im Prinzip erstmal nur eine Taste, mit der du zuschlägst. Mhm. Aber jetzt je nachdem, wie du gerade stehst, ob du gerade im Sprung bist, ob du gerade geduckt bist und ob die Taste nun gedrückt hältst oder kurz antippst, ergeben sich daraus immer wieder andere Angriffsarten, und blocken kann man natürlich auch, das ist auch schon gesagt, auch ein sehr wichtiges Element bei dem Spiel, und vor allen Dingen gerade das Blocken, da kommt nämlich noch eine wichtige andere Mechanik dazu, dein Schwert kann zerbrechen während des Kampfes und dann musst du es wegstecken und wird in der Scheide dann auch wieder aufgeladen, das sind ja magische Dämonenschwerter, und jetzt kommt noch so ein Clou, du hast aber immer drei Schwerter bei dir und du kannst dann auch schnell auf ein anderes Schwert dann halt umschalten, musst du auch machen. Aber was ja dann gerade bei, wenn man da jetzt so ein kleiner Fan dann auch von Samurai-Geschichten und so weiter ist, was man ja weiß, gerade das Schwert ziehen ist ja so einer der wichtigsten Bestandteile mit beim Kampf, und das wird hier richtig zelebriert. Mhm. Und wenn oben deine Anzeige am Blinken ist und du ziehst das Schwert, dann siehst du, wie der Bildschirm kurz dunkel wird und überall nur noch Schwertstriche über den Bildschirm huschen. Und das ist so dieser First Strike, den du dann machen kannst. Und das ist einfach eine geile Attacke, die einfach erstmal jeden wirklich trifft.
Ich finde die Dynamik in den Kämpfen richtig cool. Ich mag, es ist halt unheimlich schnell, und deine Figur ist sehr, sehr geschickt. Du kannst schon so innerhalb, wenn du fliegst, also man kennt das ja von einigen Spielen, dass wenn du in die Luft springst und dann kannst du noch während du in der Luft bist, bevor du den Boden wieder berührst, verschiedene Aktionen durchführen. Und das steht in diesem Spiel ganz groß. Also wenn du irgendwie einen Riesensatz nach oben machst und oben fliegen irgendwelche Gegner rum, kannst du halt auch eine Weile in der Luft bleiben und dort kämpfen. Das ist schon ganz cool, weil es gibt irgendwie so eine Attacke, mit der ich weiß nicht, wischt man so im Prinzip am Gegner vorbei, wie man es so aus so manchen Samurai-Filmen so kennt, ne? Wenn so zwei Gegner aufeinander zulaufen, ist dann so ein bisschen wie bei Rittern mit der Lanze, wenn die sich dann halt treffen, irgendjemand macht dann halt den Stich, oder wenn die Pech haben, schneiden die sich beide und dann kippt einer um. Und daran erinnert mich das so ein bisschen. Du hast halt auch dieses Schwert, und es ist dann einfach nur so ein, also du siehst die Figur wirklich nur so vorbei huschen, so husch, und sie hat dann die Gegner so attackiert, und du kannst ganz viele dieser Bewegungen aneinander rein. Und das Coole ist ja, dass wenn dein Schwert gebrochen ist und du wechselst, dieser Fluss ja niemals unterbrochen wird, ne? Das heißt nicht, dass du dann zurückfällst und dann nichts machen kannst und dann also im Prinzip blockiert bist, sondern du kannst sofort dein Schwert wechseln. Wenn du Glück hast, ist diese Energieleiste aufgeladen, damit du diesen Supermove machen kannst, und der Kampf geht sofort weiter. Also Kämpfe gehen manchmal irgendwie eine halbe Minute, sind aber die ganze Zeit total schnell und total aktionsgeladen. Und Das Coole ist, dass man diese Taktik auch immer wechseln muss. Also es gibt Gegner, wo du sehr passiv arbeiten musst, wo du erstmal warten musst, bis die angreifen, bis du ein Angriffsmuster erkennst. Und dann gibt es aber auch Gegnerhorden, wo du einfach draufhauen kannst. Und die haben irgendwie genau die richtige Mischung gefunden, dass es nie langweilig wird, finde ich.
Ja, und das Ganze wird auch noch so ein bisschen gewürzt. Jedes Schwert hat dann noch so eine spezielle magische Attacke, die du ausführen kannst. Mhm. Kann ganz unterschiedlich ausfallen. Manche machen dann irgendwelche kleinen Feuerbälle, die zur Seite wegfliegen. Oder du gehst wirklich wie so eine Art Wirbelsturm durch so eine Gegnerhorde durch. Dadurch wird das Ganze noch ein bisschen aufgelockert. Und obwohl das eigentlich so simpel ist, es funktioniert halt einfach verdammt gut. Und wenn das so ein Fleisch und Blut dann einmal übergegangen ist, dann huschst du da einfach nur noch in einer Bewegung über den Bildschirm und kommst da eigentlich nie zur Ruhe und hast einfach Spaß. Das ist einfach sehr, sehr schön gemacht.
Das stimmt. Also die einzige Kritik, die ich an dem Spiel insgesamt habe, ist, dass man manchmal, also das spürbar ist, dass die einige Assets wiederholen in einigen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, in Häuser reinzugehen oder in Höhlen reinzugehen, und die Höhlen sehen grundsätzlich immer gleich aus und die Räume sehen grundsätzlich immer gleich aus. Und das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist das Team so klein, dass die so arbeiten müssen mit dieser, dass die nicht jetzt unterschiedliche, ganz viele Hintergründe zeichnen können und dass die Ressourcen einfach begrenzt waren. Aber das Spiel ist so schön, so detailverliebt, dass solche Sachen dann einfach ein bisschen schade sind, finde ich.
Ja, was ich eben gesagt habe, was dann halt wirklich dann auch mein Kritikpunkt wäre. Du hast ja jetzt zwei Charaktere, die sich aber grundsätzlich auch durch die gleiche Welt bewegen. Das heißt, du kommst an vielen Orten auch mehrmals vorbei, ist auch ein bisschen Backtracking drin und alles. Und dann hast du so mit beiden Charakteren, ich würde mal sagen, pro Charakter hast du erstmal so 6 Stunden Spielzeit, dann hast du dein Storyende erreicht und dann spielst du den anderen Charakter und hast dann dasselbe Spielchen. Nach 12 Stunden hast du wirklich viele Punkte der Welt auch schon mehrmals bereist und denkst dir so, boah, jetzt ist aber auch langsam gut, jetzt habe ich mich irgendwie satt gesehen. Es gibt aber noch die Variante, es gibt ja 108 Schwerter in dem Spiel und steht auch groß auf der Packung drauf. Aber wenn du es erstmal durchgespielt hast, wirst du merken, na, ich habe knapp irgendwie die Hälfte. Und demnach wird dann einem klar, okay, da muss es noch ein bisschen mehr gehen im Spiel. Und ja, man kann auch noch weiter spielen. Und kleiner Spoiler jetzt, ohne irgendwelche Details zu erwähnen, aber es gibt noch andere Story-Enden, die man dann freischalten kann später. Das aber fühlt sich sehr nach Arbeit und Grinden an, weil du dann halt, ohne jetzt von der Story dann noch geführt zu werden, dann einfach durch die Welt läufst und Monster klopfst und versuchst, im Level aufzusteigen und Seelen zu sammeln. Und da ist so wirklich der Punkt, da muss man dann halt wissen, ob man es möchte oder nicht. Aber ja, ich sag mal, man ist auch wirklich glücklich, wenn man die 12 Stunden gespielt hat, da das Ende hatte. Und es ist auch wirklich ein sehr schönes, befriedigendes Ende. Also man fühlt sich da jetzt nicht irgendwie verarscht oder so. Das passt schon. Also man muss nicht wirklich den Weg gehen, dann am Ende noch den optionalen Grinding-Weg einschlagen, kann man machen und möchte ich auch jetzt irgendwie mal mit der Vita-Version machen. Habe ich bei der Wii-Version damals nicht gemacht, aber ich möchte jetzt eigentlich mich wirklich mal hinsetzen und zumindest bei der Vita ist es ja so angenehm, du kannst sie irgendwo hinlegen und ab und zu einfach mal greifen und mal ein bisschen zocken. Und dann möchte ich jetzt wirklich mal versuchen, dann irgendwann zu sagen, ich habe es jetzt komplett zu 100% abgeschlossen.
Ich glaube, für unterwegs ist es auch gut geeignet, weil die Kämpfe sind so schnell. Und man kann mal eben so ein paar Bilder spielen im Prinzip. Ne? So kann man das ja wirklich sagen. Also man kann ein paar Abschnitte, also du kannst dir so eine Karte aufrufen, die kann man immer so optional einblenden. Da kannst du dir aussuchen, wie die aussehen soll. Entweder so eine große bildschirmfüllende Karte, wo du genau siehst, wo du in der Welt bist, und dann einmal so ein kleiner Ausschnitt, und dann kannst du sie natürlich auch komplett ausblenden, um die Grafik zu genießen. Und da sind das wirklich auch Kästen. Also es sind wirklich einzelne Bilder, die du da betrittst. Man läuft im Prinzip von Kasten zu Kasten. Das ist ein super einfaches, sehr intuitives System und die Weichen sind auch immer genau markiert. Also wenn es da zum Beispiel eine Brücke gibt oder irgendwie einen anderen Übergang, wo man durchgehen kann, dann ist der immer eindeutig sichtbar. Also verlaufen kann man sich da eigentlich nicht, wenn man es einmal gerafft hat.
Und gerade zu Anfang ist es auch so geregelt, dass es in dem Spiel solche magischen Barrieren gibt, dass sich das Spiel auch wirklich auf einem ganz klaren Pfad da durchleitet. Erst dann, wenn du das erste Story-Ende erreicht hast und du willst danach wirklich dann dahin gehen, dass du sämtliche Schwerter freispielst und levelst und so weiter, dann hast du die Möglichkeit, alle Barrieren kaputt zu machen und dich überall hin zu bewegen, dich völlig frei zu bewegen. Aber zu Anfang wirst du auch vom Spiel so ein bisschen geleitet, dass du dich jetzt nicht großartig verlaufen kannst.
Also ja, aber ich finde, es passt gut zur Geschwindigkeit. Also es ist zwar ein Stück weit linear, aber da es ja hauptsächlich auch um diesen Kampf geht und so und um diese Progression, mehr Schwerter einzusammeln und stärker zu werden, finde ich das schon in Ordnung. Also das ist jetzt nicht so super geöffnet wie andere Spiele, aber ich glaube, das ist bei diesem Spielprinzip auch voll okay.
denke ich. Das passt auf jeden Fall. Mhm. Und auch wenn dann später die Welt offen steht, kommt dann nämlich noch ein Feature hinzu. Man kann dann eigentlich zu jedem Safe-Punkt dann hinwarpen und dann kann man sich auch sehr schnell über die Karte bewegen. Mhm. Also ist eigentlich alles sehr schön auf Spielbarkeit ausgelegt. Also ist alles sehr schön gemacht.
Was mir neben diesem wundervollen Art-Design, man kann es einfach nicht oft genug sagen, ne? Aber es ist einfach so schön, so ein schöner handgezeichneter Stil. Aber die, was neben diesem schönen Art-Design mir auch gut gefallen hat, ist die Musik übrigens.
Oh, die Musik ist super. Also es gibt wirklich viele Abschnitte, wo ich einfach bewusst die Lautstärke hochdrehe, weil ich diesen Soundtrack genieße. Es ist zwar oftmals, ja, es ist eigentlich ja nur ein relativ simpler Loop, der im Hintergrund läuft, aber so unglaublich schön gemacht. Allein die Wahl der Instrumente, wie sie da interagieren, es passt immer. Es ist herrlich.
Ich muss ja positiverweise wirklich auch nochmal an Okami denken. Da hat mir die Musik auch außerordentlich gut gefallen. Der Okami eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, war es nur gut, dass Muramasa mich da auch so stark erinnert hat, weil sie haben einen coolen, also es sind zwar von der Instrumentalisierung auch viele asiatische Instrumente mit dabei, aber sie modernisieren das so ein bisschen, ne? Es ist nicht wirklich traditionell, also in den seltensten Stellen hast du dann den Eindruck, dass es wirklich richtig traditionelle Musik, sondern es ist manchmal auch so mit modernen Instrumenten wie Schlagzeug und so zusätzlich garniert, möchte ich sagen. Denn und dann hast du wirklich immer diesen Fluss. Also es gibt immer so eine Background-Musik, wenn du jetzt einfach nur durch die Stage läufst. Und dann passt sie sich dynamisch dem Thema entsprechend an. Also die Kampfmusik ist auch der Hintergrundmusik angepasst, ne, die du da jetzt gerade hörst irgendwo. Und so ergibt sich dann ein ziemlich cooler Flow. Also man ist dann, wenn man irgendwann so drin ist in der Melodie und man springt so von Kampf zu Kampf und das passt alles so wunderbar zusammen. Das ist toll.
Ja, das ist schön gemacht mit der Musik. Ich meine, du hast wirklich die etwas ruhigere, entspanntere Musik und sobald Gegner kommen, dreht die Musik dann auf, sind sie dann erledigt, dreht die Musik dann wieder runter. Es ist einfach fantastisch und man kann es nicht anders sagen. An der Grafik, ich kann mich da irgendwie nicht so richtig dran satt sehen. So alleine die ganzen Animationsphasen dieser beiden Figuren, die du spielen kannst, die sind ja auch so wirklich schön unterschiedlich gemacht. Also grundsätzlich der Kampf mit den beiden läuft gleich ab, aber wie sie sich bewegen und wie sie alleine nur das Schwert halten beide oder wie sie laufen und so weiter. Ja, das passt so unglaublich geil zum Charakter, wenn du den männlichen Charakter hast, wie er die Schwertscheide wirklich dann hochwirft nach dem Kampf und lässt es auf sein Schwert drauffallen. Das ist einfach geil. Das ist richtig schön badass, der Typ.
und die Frau, die ist super elegant.
Genau.
Also die hat wirklich, was ich bei der ziemlich cool finde, ist, wenn du mit der läufst, die hat halt diesen, so einen ganz speziellen, also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das ist dieser Ninja-Gang, wenn Ninjas laufen. Dann laufen sie ja mit der Körperhaltung so ein bisschen so leicht nach vorne gebeugt.
Die Arme so ein bisschen so nach hinten und so.
Ja. Genau, und das macht sie auch. Und sie läuft wirklich streng nach vorne, wirklich so fest mit festem Ziel vor Augen. Und dann, wenn du längere Zeit läufst, dann macht sie das so ein bisschen wie bei Sonic, dass sie sich dann einmal kurz zum Spieler umblickt.
Ja.
Und dann wieder nach vorne blickt. So. Und das ist cool, dass ich im ersten Moment denkst, so, was habe ich das gerade richtig gesehen? Hat die mich gerade angesehen? Und sowas Ähnliches passiert aber Sonic dann halt auch, ne? In dem Sonic-Spielen, dass wenn du dann da stehst oder wenn Sonic jetzt für ein paar Sekunden nichts macht, der dreht sich dann zum Spieler um.
Und wartet allein auf Eingaben. Was sie mit den Augen machen, auch wenn du in die heißen Quellen reingehst und dich dann kurz so duckst ins Wasser hinein, dann fängt auch die Figur an, wirklich die Augen zu schließen, dann wieder so einen kurzen Moment aufzumachen, sich nochmal umzugucken, ist irgendwas, und dann wieder dann zuzumachen. Und allein so ein kleines, winziges Detail, das hilft, dass du noch mehr reingesogen wirst in das Ganze.
Total. Und auch so diese Bewegungsphasen, wenn du zum Beispiel blockst oder so, oder so Angriffe aus der Deckung ausführst, das sieht unheimlich toll aus. Also da steckt richtig viel Mühe drin, die sich auch ausgezahlt hat. Also auf der Wii ist das so, also wer jetzt keine Vita hat, aber vielleicht eine Wii U, es lohnt sich total, das dafür auch noch zu holen, weil ich hatte das jetzt nochmal für dieses Gespräch eingelegt und habe mich gewundert. Ich dachte, huch, das sieht aber, also man merkt den Unterschied kaum zu den modernen HD-Spielen, weil das ist so fein, also mit so klaren Strukturen gezeichnet und durch die Hochskalierung sieht das halt fast aus wie eine HD-Version. Richtig klasse. Also ich kann es nur ans Herz legen, falls ihr noch eine Wii U irgendwie habt.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Also wer jetzt die Vita nicht hat, kann sich genauso gut die Wii-Version holen und dann auch gerne auf der Wii U spielen. Geht ja zum Glück. sollte man sich nicht entgehen lassen. Also wer irgendeiner der genannten Konsolen hat, legt euch das zu.
Ja, wir schwärmen hier schon die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen mal so langsam zum Schluss kommen, sonst hören wir gar nicht auf. Also ihr merkt schon, wir lieben Muramasa. Ich glaube, also von den Vanillaware-Spielen ist es, ich weiß nicht, also es streitet sich mit Odin's Spear so ein bisschen um den Lieblingsplatz. Dieses Dragon's Crown Design, ich habe das selber ja noch nicht gespielt, aber es spricht mich jetzt persönlich nicht so an. Bin aber gespannt auf das Spiel. Aber Muramasa hat allein schon durch sein Art-Design schon so einen Pluspunkt bei mir. Das ist auf jeden Fall eins der schönsten Spiele, die ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Gefällt mir echt total gut.
Und auf jeden Fall. Und ja gut, Dragon's Crown, man kann es ja noch nicht richtig mit einfließen lassen. Also wenn wir es dann mal gezockt haben, dann können wir ja nochmal sagen, finden wir es jetzt besser oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte mir da auch nicht zu schnell ein Urteil drüber erlauben.
Es ist so ein bisschen schade, dass durch diese Diskussion über die deformierten Figuren, ne, die jetzt aufgekommen ist bei Dragon's Crown, so ein bisschen Vanillaware in so ein schlechtes Licht gestellt wird, obwohl die eigentlich ein ganz hervorragendes Portfolio haben.
Ja, ich finde das so albern, dass man sich an solchen Sachen dann auch aufhält, dann, dass die Magierin riesige Brüste hat und die Kerle dann halt riesige Muskeln und winzig kleine Köpfe. Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht lieber über andere Dinge aufregen sollte als über sowas.
Also ich finde das Artdesign auch nicht schön. Also mir gefällt diese Deformierung überhaupt nicht. Ich verstehe
zwar. Aber es ist ja wirklich konsequent dann halt durchgezogen bei dem Ganzen, so wie man das bis jetzt gesehen hat. Also es ergibt ja wieder, denke ich schon, am Ende wieder ein schlüssiges Gesamtbild. Also es passt ja. Also ich denke nicht, dass sie einfach nur die großen Brüste gemacht haben, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, sondern schon, weil sie einen Stil gewählt haben, wo das dann auch passen wird am Ende.
Ja, sie haben ja auch Gegenentwürfe, ne? Also es sind jetzt nicht alle Heldinnen da drin barbusig und riesig. Also
es haben da gibt es doch diese eine, ich meine, Bogenschützin gab es doch auch noch, die ist dann ja richtig unauffällig schon dagegen wieder.
Ja, stimmt, die sieht so ein bisschen aus wie die Hauptfigur aus Muramasa, ne? Glaube ich so, also genau. Eher die Richtung. Und dann gibt es ja noch diese richtig fette Amazone, also die wirklich richtig fett ist. Also
Muskeln wie sonst was.
Richtig, also schon, also ich verstehe auch, also es geht später, glaube ich, in der Hölle, oder? Kann das sein? Oder irgendwie so in diese Richtung, weil ich musste immer sehr an Hieronymus Bosch denken, durch diese deformierten Figuren und auch an diese alten Bilder. Und das müsste man nochmal diskutieren, wenn man das Spiel nochmal ausführlich gespielt hat und so. Aber das ist halt wirklich ein starker Kontrast zu den Spielen, die sie davor gemacht haben. Also wenn du da
gerade Muramasa wirkt ja schon sehr niedlich an vielen Punkten. Es hat doch einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen. Von daher bin ich mal gespannt, was dann jetzt vielleicht sogar vom Persönlichen am Ende einen dann besser gefallen wird.
Bin ich mal gespannt, ja. Also auch Grim Grimoire und Odin's Spear, also schlagen ja auch eher so in die Knuddelkerbe.
Und ja, gerade Odin's Spear. Ich meine, das fängt doch an mit dieser Szene, dass man sich erst hinsetzt und dieses Buch nimmt und darin blättert, während da, glaube ich, sogar noch die Katze da ist und alles. Das ist schon wieder so ultra niedlich. Ja.
Alles total niedlich. Und Dragon's Crown passt da jetzt nicht so gut rein. Was natürlich cool ist für eine Firma, dass sie versuchen, da einen anderen Weg, ein anderes Art-Design zu machen und nicht schon wieder dasselbe, was sie Jahre davor gemacht haben. Aber ich finde es schade, dass viele Vanillaware im Prinzip jetzt, also die noch nie von dieser, von dem Produzenten gehört haben, die werden jetzt wahrscheinlich einfach ein falsches Bild von denen haben. Ne? Wenn das das Erste ist, was sie von denen hören, Dragon's Crown, und nicht wissen, was sie davor gemacht haben, dann ist das natürlich total schade, finde ich so.
Ja, das stimmt. Oder vielleicht sogar erstmal denken, wow, das hat mich jetzt total angesprochen, und gucken sich die anderen Sachen an und denken erstmal so, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht.
Das kann natürlich auch sein, dass es Leute gibt, die diesen Dragon's Crown-Stil total geil finden und dann halt sich die alten Sachen ansehen und sich fragen, ob das tatsächlich Vanillaware ist. Naja, ich bin gespannt. Okay, Andreas, vielen Dank für deine Eindrücke. Ich glaube, wir treffen uns nochmal, wenn wir hier über Dragon's Crown sprechen, oder?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, es ist ja auf dem Versandweg zu mir. Also ich kann es ja jetzt endlich bald zocken. Ich freue mich drauf.
Ich muss noch ein bisschen warten. Also ich habe es mir jetzt nicht vorbestellt, aber ich werde mich darum kümmern, dass auf jeden Fall irgendeine Version zur Verfügung steht. Und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir.
Ja, cool. Freut mich.
Alles klar. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.
Jo, macht es gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.